Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Wenn wir heute die großen Denker der Aufklärung lesen, dann stolpern wir immer mal wieder über rassistische Vorurteile oder über abwertende Aussagen gegenüber Frauen. Ich bin Nina Bust-Wartels und bei mir im Studium hieß es dann immer, das war damals halt so. Einfach ignorieren und weiter geht's im Text. Genau das soll man aber nicht machen, sagt unsere Rednerin heute im Hörsaal.
In vielen Werken der sogenannten klassischen deutschen Philosophie und nicht nur dort, treffen sie auf eurozentristische, auf rassistische Herabwürdigungen ganzer Menschengruppen und Ethnien. Und auch Kants Philosophie hat uns nicht nur wichtige und bewahrenswerte Ideen verfügbar gemacht, sondern ist in Teilen verstrickt in rassistische, aber auch sexistische und judenfeindliche Traditionen. Dass die Erzählung von den Indianern und Häuptlingen und Wilden auch heute noch so plastisch wirken, liegt freilich an den Klischees, die uns keineswegs unbekannt sind. Kant und die Aufklärer hinterlassen uns also so gesehen ein durchaus ambivalentes Erbe. Doch auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, statt es auszublenden oder zu verleugnen.
Andrea Esser ist Philosophin an der Uni Jena und sie leitet dort das Forschungsprojekt zum Umgang mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in der klassischen deutschen Philosophie. In ihrem Vortrag, den ihr jetzt gleich hört, geht es um Beispiele für Rassismus in Kants Kritik der Urteilskraft. Das ist Kants drittes Hauptwerk und enthält im ersten Teil Kants Ästhetik und im zweiten Teil seine Teleologie. Und Andrea Esser erklärt, warum diese Beispiele für Rassismus auch heute noch wichtig sind, wenn wir Kant lesen. Ihr Vortrag heißt »Blinde Flecken der Kritik – Rassistische Beispiele in Kants Kritik der Urteilskraft«. Und sie hat ihn am 29.11.2023 im Rahmen der Digital Kant Lectures am digitalen Kant-Zentrum NRW gehalten.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt nicht über unser Projekt sprechen und davon berichten, sondern ich dachte mir, es ist vielleicht für Sie alle interessanter, eine der Fragestellungen quasi exemplarisch an einem Themenfeld aus Kants dritter Kritik, der Kritik der Urteilskraft, vorzustellen. Das interessiert mich eben genau auch deshalb, weil ich noch ein paar Jährchen schon mit dieser Schrift befasst bin und sie im Rahmen der Neuedition der Akademieausgabe ja bearbeite, auch mit Sachkommentaren versorge. Und das ist auch tatsächlich in Bezug auf ja viele Stellen eine gewisse Herausforderung. Heute geht es mir um die Beispiele in der Kritik der Urteilskraft. Einmal im Besonderen, nämlich um diejenigen Beispiele, die rassistische Vorurteile enthalten und auch transportieren. Und dann auch um Beispiele in einem etwas allgemeineren Sinn, nämlich um den Status oder die verschiedenen Status dieser Beispiele. Zuerst aber möchte ich eine allgemeine Frage stellen, die auch mir immer wieder gestellt wird. Warum sollen wir uns überhaupt so intensiv um die rassistischen Bezeichnungen, Passagen oder Schriften in Kants Werk kümmern? Dann möchte ich im zweiten Punkt noch etwas über die Kritik der Urteilskraft sagen, und zwar über ihre Besonderheit sprechen, auch hinsichtlich der Rolle, die Beispiele darin spielen. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht ganz sinnvoll, drei Fälle herauszugreifen und zu zeigen, wie komplex die Auseinandersetzung mit ihnen werden kann und meines Erachtens auch werden soll, wenn wir uns in der Auseinandersetzung ja auch selbst über unser Denken und unsere Vorurteile, auch über die Tradition, deren Teil wir ja auch sind, aufklären wollen. Jetzt aber zuerst zurück zur ersten Frage, warum sollen wir uns denn überhaupt mit Rassismus in den Schriften Kants beschäftigen? Nun, in vielen Werken der sogenannten klassischen deutschen Philosophie und nicht nur dort, treffen sie auf eurozentristische, auf rassistische Herabwürdigungen ganzer Menschengruppen und Ethnien. Und auch Kants Philosophie hat uns nicht nur wichtige und bewahrenswerte Ideen verfügbar gemacht, sondern ist in Teilen verstrickt in rassistische, aber auch sexistische und judenfeindliche Traditionen. Das zeigt sich an manchen Stellen in einzelnen sprachlichen Ausdrücken, Man kannte etwa in der Kritik der Urteilskraft die indigenen Bewohner Nordamerikas als angehende Menschen bezeichnet. Aber es gibt auch ganze Passagen, in denen ausführlich erörtert wird, in welcher Hinsicht bestimmte nicht-europäische Kulturen unzivilisiert seien oder in denen dem gängigen und teils bis heute noch verbreiteten Klischee entsprechend ihre vorgebliche Faulheit oder intellektuelle Minderbegabung beschrieben wird. Im Werk Kants finden Sie auch noch längere Abhandlungen, so zum Beispiel die sogenannten Rasseschriften, in denen die, wie ich sagen würde, wissenschaftstheoretische Frage nach der Einheit des Menschengeflechts zu dem Begriff der Rasse führt. Mit dem Rassebegriff sollte die Einheit des Menschengeschlechts begründet und die in der Anschauung wahrnehmbaren Unterschiede und Varietäten zwischen den Menschen dann aus der Anpassung an die jeweiligen geografischen und klimatischen Bedingungen heraus erklärt werden. Doch mit dieser Differenzierung verschiedener Rassen verbindet Kant, wie viele andere Autoren seiner Zeit auch, eine hierarchische Ordnung. Sie bringt die vorgeblich natürlichen Rassen nach Maßgabe europäischer Vorstellungen von Kultur und Fortschritt dann nicht nur in eine Rangfolge, die ihre intellektuellen und kulturellen und zivilisatorischen Leistungen der europäischen Rasse unterordnet, sondern die auch noch ihre moralische Entwicklungsfähigkeit in Zweifel zieht. Denn so der höchst problematische Schluss Kants, ich zitiere ihn, der stammt aus den Vorlesungen zur Menschenkunde: Wenn sich ein Volk auf keine Weise in Jahrhunderten vervollkommnet, so ist anzunehmen, dass es schon in ihm eine gewisse Naturanlage gibt, welche zu übersteigen es nicht fähig ist. Zitat Ende. Das auf die Vervollkommnung der Menschheit angelegte Projekt der Aufklärung und ihre allgemeinen Ideen von Freiheit und Kosmopolitismus verstrickt sich also mit der Fortschrittsidee und ihrer eurozentristischen Auslegung von Beginn an in Abwertung und Entmenschlichung osteuropäischer Kulturen und Völker. Diese werden dann zu sogenannten Kindheitsstadien der Zivilisation herabgewürdigt und sind damit dem Herrschaftsstreben, der Ausbeutung und Unterdrückung des sie vorgeblich zivilisierenden Europas ausgesetzt. Trotz des geforderten Universalismus, also von Freiheit und Gleichbehandlung, ja, können auf diese Weise auch Kolonialherrschaft und Gewaltakte gerechtfertigt werden. Und solche Auswüchse konterkarieren natürlich den Universalismus und werden heute mit Recht als eurozentristisch, patriarchal und rassistisch kritisiert. Kant und die Aufklärer hinterlassen uns also so gesehen ein durchaus ambivalentes Erbe. Doch auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, statt es auszublenden oder zu verleugnen. Warum? Nun, wenn wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen, dann geht es eben nicht allein um einzelne Personen. Rassismus, wie auch Sexismus und Antisemitismus, sind keine Entgleisungen bloß von Individuen. Es handelt sich eher um, ja, ich würde sagen, Ideologien, die ihrerseits bereits traditionsbildend geworden sind. Dabei haben wir es aber nicht mit abgeschlossenen Theorien zu tun, sondern vielmehr mit Weltsichten, deren Überlegenheitshaltung, deren gruppenbezogene Abwertung und auch deren Legitimationsstrategien zur Unterwerfung anderer sich, ja, ich würde sagen, durch die Geschichte hinweg inhaltlich und in ihrer Anlage durchaus verändern. Herabwürdigende Vorstellungen und Klischees sind dabei im gesellschaftlichen Diskurs und dessen Medien, also in Musik und Kunst, in Bildern und in Texten, über die Zeiten hinweg präsent. Und sie werden in solchen Medien bewahrt und eben auch weitergegeben, tradiert. Noch unsere heutige Kultur steht in dieser eben höchst ambivalenten Tradition, deren problematisches Erbe daher mit Kant auch keineswegs vergangen ist. Darin liegt meines Erachtens die Problematik, die weit über die Person Kant hinausreicht. Die rassistischen Stereotype erhalten durch die Tradierung die Macht, immer noch und immer wieder und auch weiterhin unser Denken und Handeln zu prägen. Deshalb lernen wir zu wenig über uns selbst und über die Tradition, in der wir stehen, wenn wir uns in einer moralisch überlegenen Position wähnen und meinen, dass wir wie distanzierte Richterinnen über Kant und die anderen Klassiker urteilen könnten. Das ist schon allein deshalb nicht besonders produktiv, weil dadurch, dass wir das Problem des Rassismus individualisieren, es zugleich auch historisiert wird. Rassismus erscheint dann bloß als ein Problem historischer Personen und wird auf diese Weise von uns distanziert. Damit komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt, zur Kritik der Urteilskraft und ihren Besonderheiten. Nicht nur in den Vorlesungen, also in den sogenannten vorkritischen oder kleinen Schriften Kants, finden sich Passagen, die andere außereuropäische Ethnien herabwürdigen oder im Verdacht stehen, dies direkt oder indirekt zu tun. Auch in den kritischen Schriften Kants, eben wie in der Kritik der Urteilskraft, ist das der Fall. Eine Besonderheit dieser Schrift liegt darin, dass sie im Unterschied zu den beiden anderen Kritiken eine Fülle an Beispielen enthält. Und diese Beispiele stammen in der Regel nicht von Kant selbst, er hat sie sich nicht selber ausgedacht, sondern erschöpft sein Wissen aus zeitgenössischen Reiseberichten, aus Beschreibungen von Klimaverhältnissen, Landschaften, Gesellschaften und Kulturen, sowie aus Beiträgen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Die andere Besonderheit der Kritik der Urteilskraft liegt darin, dass viele der Beispiele nicht allein der Veranschaulichung abstrakter philosophischer Gedanken und Begriffe dienen. Kant bezieht vielmehr schon mit ihrer Auswahl direkt oder indirekt Stellung zu zentralen Themen, die in der zeitgenössischen Debatte verhandelt wurden. Dadurch nehmen diese Beispiele auch eine, ich würde sagen, fast argumentative Funktion ein. Sie sind also nicht nur zu vernachlässigende Bebilderungen und schon deshalb ist es wichtig, dass man sie ernst nimmt. Und darüber hinaus kommt dem Beispiel noch eine Funktion zu, für die gerade ihre Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit besonders dienlich ist. Mit ihnen soll nämlich die synthetische Kraft des in der Kritik der Urteilskraft dann neu entdeckten Vermögens der reflektierenden Urteilskraft exemplifiziert werden. Und diese Kraft wird gleichsam performativ erwiesen, damit deutlich wird, die reflektierende Urteilskraft schafft Zusammenhänge zwischen den höchst disparaten Feldern, die die Kritik der Urteilskraft behandelt, nämlich zwischen der Schönheit, der Ästhetik, der Erhabenheit, der Moral und der Natur. Der für Kant ungewöhnlich häufige Gebrauch von Beispielen ist somit auch, so würde ich das deuten, eine Machtdemonstration der von vielen Seiten scharf kritisierten Transzendentalphilosophie. Dazu sage ich vielleicht noch ein, zwei Sätzchen. Einige Beispiele, wie etwa die Erwähnung der englischen Gärten, ist nur ein Halbsatz, zeigen exemplarisch, dass die systematische Vermittlung von Freiheit und Natur eingelöst werden kann in eben so einer Gestaltung. Damit bestärken uns auch diese Beispiele, man müsste eigentlich korrekt formulieren, ihre exemplarische ästhetische Erfahrung in der Haltung, dass wir die Welt so gestalten können, dass die Freiheitsidee und das moralisch Geforderte zur Wirklichkeit gelangen kann und dass es Sinn hat, nach ihrer Verwirklichung zu streben und an ihr zu arbeiten. Soweit der positive und systematisch sicher wünschenswerte Beitrag mancher Beispiele. Es gibt aber auch andere, deren Beitrag und Wirkung weniger wünschenswert ist und Ihnen möchte ich mich jetzt zuwenden. An drei Fällen möchte ich zeigen, wie komplex die Auseinandersetzung mit diesen Fällen werden kann und wie ich eingangs gesagt habe, meines Erachtens auch werden sollte. Es handelt sich um Beispiele, die durchaus schon in die Diskussion geraten sind. Und ich werde sie deshalb unter zwei Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive wäre, eröffnet sich mit der Frage, handelt es sich tatsächlich um rassistische oder andere herabwürdigende Beispiele? Ist diese Auszeichnung vor dem Hintergrund des Zusammenhangs, in dem diese Beispiele stehen, korrekt? Es ist deshalb wichtig, weil ein falsches Urteil das wichtige Anliegen einer kritischen Auseinandersetzung mit Kants Werk diskreditieren kann. Das erfordert aber freilich einen gewissen exegetischen Aufwand. Doch selbst wenn es sich in dem besonderen Fall, sagen wir mal nur um ein Zitat anderer Autoren oder um ein Beispiel handelt, das Kant der zeitgenössischen Diskussion entnimmt, und das tut er oft, und es gar nicht primär an der Stelle intendiert ist, jemand herabzuwürdigen, das wäre jetzt meine zweite Perspektive, so könnte dennoch das sprachlich vermittelte Bild oder das Klischee auf subtile Weise rassistische Abwertungen transportieren, die auch heute noch Wirkungen entfalten. Die Anschaulichkeit, die manche Beispiele in Bezug auf beschriebene Personen oder Personengruppen entfalten, kann also auch unabhängig von dem systematischen und argumentativen Zusammenhang festschreibend und diskriminierend wirken. Schauen wir uns aber erstmal drei durchaus eben bekannte Beispiele aus der Kritik der Urteilskraft vielleicht näher an. Ja, schauen wir uns den irokesischen Sachem einmal näher an. In der Analytik des ästhetischen Urteils trifft man auf den irokesischen Sachem. Ihm gefällt, wie es an der Stelle heißt, in Paris nicht so gut wie die Garküchen. Ich lese die Stelle im Zusammenhang einmal vor. Wenn mich jemand fragt, ob ich den Palast, den ich vor mir sehe, schön finde, so mag ich zwar sagen, ich liebe dergleichen Dinge nicht, die bloß für das Angaffen gemacht sind oder, wie jener irokesische Sachem, im Gefall in Paris nichts besser als die Garküchen. Ich kann noch überdem auf die Eitelkeit der Großen, auf gut Rousseauisch schmälen, welche den Schmeiß des Volkes auf so entbehrliche Weise verwenden. Lasse was aus. Man kann mir das alles einräumen und gutheißen, nur davon ist jetzt nicht die Rede. Sachem bezeichnet bei den algonkinsprachlichen indigenen Völkern im Nordosten der heutigen USA den Vorstand, das Oberhaupt oder, ich zitiere aus den Quellen, den Friedenshäuptling einer Gemeinschaft. Die Anekdote, auf die sich Kant an dieser Stelle bezieht und die er auch an anderen Stellen seines Werkes heranzieht, findet sich in Sphinx und Ödipus, einer Zeitschrift Rätsel mit und ohne Auflösung von 1781. Es ist in diesem Fall nicht ganz überflüssig, sich die Quelle anzuschauen, woraus das Beispiel stammt. Denn der Ton der Quelle gibt etwas zu erkennen, was man an dieser Stelle der Kritik der Urteilskraft auch berücksichtigen sollte. Ich spreche jetzt aus der eben genannten ersten Perspektive, also unter der Fragestellung, wie ordnen wir dieses Beispiel korrekt ein? Das wäre jetzt die Quelle. Und ich lese auch die einmal in Ruhe vor. Unter der Regierung Ludwig des 14. hat ein Irokese aus dem Stamme Wolf der Sechs Nationen namens Zornontio, ein berühmter Krieger und großer Staatsmann in seiner Art, die Entschlossenheit, sich nach Europa führen zu lassen. Er war Paris und Paris ihm ein Wunder. Der König ließ sich ihm in seiner Herrlichkeit und alles Große des glänzenden Hofes und der Stadt Paris, dieser kleinen Welt, sehen, damit er, gemeint ist der König, ein Herold des französischen großen Vaters unter den sechs Nationen der Irokesen würde. Man legte ihm, nun ist gemeint im irokesischen Sachem, hierauf die Frage vor, was ihm unter allem, das er in Paris gesehen, am besten gefallen habe. Und schmeichelte sich, dass es wohl nichts anderes als Ludwig in seiner Herrlichkeit sein könne. Allein er tat den Ausspruch zur Ehre der öffentlichen Garküchen auf den Marktplätzen zu Paris, wo man zu allen Zeiten gekochten Schinken, Würste und dergleichen haben konnte. Freilich ganz richtig geurteilt von diesem amerikanischen Kopf und Magen, der sich bei einer halbjährigen Jagd in den ungeheuren Wäldern von Kanada den äußersten Hunger sehr oft hat gefallen lassen müssen. Ja, Sie hören es vielleicht heraus, hier spricht sich ein durchaus sympathetischer Blick auf den Sachem aus und ein weniger wohlwollender in Bezug auf die Eitelkeit von Ludwig XIV. Diese Färbung wirkt meines Erachtens hinein bis in die kantische Platzierung der Anekdote. Denn die Figur des Sachem steht im Zusammenhang durchaus berechtigter Urteile, die sich aus einer gegenüber Reichtum und Luxus und Eitelkeit kritischen Perspektive heraus solchen ästhetischen Gegenständen wie dem Palast nähern und die ja mit Rousseau auf soziale Ungleichheit, der Schweiß des Volkes, den auf entbehrliche Dinge verwenden, hinweist. Man kann, so endet das Zitat, mir all dies einräumen und gutheißen, nur ist davon jetzt, wie Kant dann fortfährt, nämlich wenn es um die Legitimation ästhetischer Urteile und nicht um politische und moralische geht, nicht die Rede. Ich gehe jetzt nicht auf eine weitergehende Kritik ein, die Kants Ästhetik und das darin geforderte interesselose Wohlgefallen selbst betrifft und darin ein Instrument erkennt, um die Ästhetik mit Bedacht von allen lebensweltlichen, ethischen und politischen Zusammenhängen zu isolieren. Aber ich wechsle jetzt zur zweiten Perspektive. Und ich gebe zu bedenken, unabhängig von den systematischen und argumentativen Zusammenhängen, unabhängig von diesem Zusammenhang ist es freilich etwas, auf das man heute auch Acht haben muss. Denn im Text treten eine ganze Reihe von Figuren auf, die dazu herangezogen werden, um ja Urteilsperspektiven zu demonstrieren, die für die Untersuchung keine Rolle spielen und die verfehlte Urteile fällen oder die dafür stehen, dass man das ästhetische Urteil verfehlen kann und andere Bestimmungsgründe heranzieht. Und viele dieser Figuren repräsentieren diskriminierte zur damaligen Zeit und auch durchaus heute noch diskriminierte Gruppen. Frauen, die sich nur um den Putz kümmern, sogenannte Wilde, die von ihren Bedürfnissen zu sehr eingenommen sind, um ästhetisch zu urteilen, Angehörige außereuropäischer Kulturen, die sich durch Tätowieren aus europäischer Sicht verschandeln, der Indianer aus Surate, der sich fragt, wie ein Bier in eine Flasche kommt und so weiter. Freilich auch der Adel und die Tischgesellschaft bekommen dann und wann ihr Fett ab, aber die Plastizität der exotischen Anekdoten schließt sich dann doch zu einer eurozentristischen Erzählung zusammen und die lautet, sie alle müssen über die wahren Geltungsgründe des ästhetischen Urteils aufgeklärt werden und die Beispiele demonstrieren das. Dass die Erzählung von den Indianern und Häuptlingen und Wilden auch heute noch so plastisch wirken, liegt freilich an den Klischees, die uns keineswegs unbekannt sind. Ich komme jetzt zum zweiten Beispiel. An einer anderen Stelle können Sie lesen, so könnte man sagen, das Ungeziefer, welches die Menschen in ihren Kleidern, Haaren und Bettgestellen plagt, sei nach einer weisen Naturanstalt ein Antrieb zur Reinlichkeit, die für sich schon ein wichtiges Mittel der Erhaltung der Gesundheit ist. Oder die Moskitomücken und andere stechende Insekten, welche die Wüsten von Amerika den Wilden so beschwerlich machen, seien so viel Stacheln der Tätigkeit für diese angehenden Menschen, um die Moräste abzuleiten, ich lasse etwas aus, und dadurch im Gleichen durch den Anbau des Bodens ihren Aufenthalt zugleich gesünder zu machen. Die Plage durch Insekten im Zusammenhang physikotheologischer Welterklärung als zweckmäßige Einrichtung durch die Schöpfung zu verstehen, das kann man nachlesen, zum Beispiel bei Durham in seiner Physikotheologie. Da finden Sie, ich zitiere, ferner haben Sie die schädlichen Kreaturen auch ihren großen Nutzen, unsere Gemüt zu bessern. Sie machen uns vorsichtig, fleißig und klug. Die Läuse nötigen uns, dass wir unseren Leib reinlich halten. Worauf Kant hier aber auch anspielt, mit den Stacheln der Tätigkeit, auf die schon Verri in seinen Gedanken über die Natur des Vergnügens hinweist, kann ich gerne später noch was sagen, ist das Folgende. In den zeitgenössischen Reiseberichten ist der herabwürdigende Topos von der vorgeblich ja natürlich oder klimatisch bedingten Faulheit der Indolenz der Bewohner heißer Erdregionen weit verbreitet und er wird dem der Aktivität und Entwicklungsfähigkeit der Europäer gegenübergestellt. Nicht zuletzt muss man wissen Sie, Faulheit, Nachlässigkeit, Akedia ist eine Todsünde. Das schwingt auch im Hintergrund der Herabwürdigung als faul auch noch mit. Sie finden dieses Motiv der Indolenz und die damit verbundene eurozentristische Überheblichkeit auch immer wieder bei Kant in vielen Nachschriften aus seinen Vorlesungen. Ja, so können Sie beispielsweise in den Vorlesungen zur Anthropologie lesen, Zitat, wir finden Völker, die in der Vollkommenheit der menschlichen Natur nicht fortzuschreiten scheinen, sondern einen Stillstand gemacht haben, da andere, also in Europa immer, also wie in Europa, immer fortschreiten. Oder auch in der Nachschrift Pillau, auch aus den Vorlesungen zur Anthropologie, wenn die Europäer nicht Amerika entdeckt hätten, so würden die Amerikaner in ihrem Zustand geblieben sein. Und wir glauben, sie werden auch jetzt zu keiner Vollkommenheit gelangen, denn es scheint, sie werden alle ausgerottet werden. Nicht durch Mordtat, das wäre grausam, sondern sie werden aussterben. Das also wäre der Hintergrund, der sich ja hinter solchen, vielleicht auch teilweise nur Halbsätzen, verbirgt. Und wenn man dann recherchiert, wenn man versucht, die Quellen dafür zu finden, zeigt sich, dass dahinter ganze Diskussionen, große über Jahrzehnte, teilweise auch über Jahrhunderte gehende Diskussionen und auch Klischees stehen, die hier auf diese Weise einfach weiter am Leben erhalten werden. Ich komme jetzt zu meinem letzten Beispiel. Dazu muss man wissen, wie sich Kant im zeitgenössischen Diskussionskontext bezüglich der Zweckmäßigkeit der Natur positioniert hat. In diesem nämlich ist eine philosophisch-theologische Strömung durchaus noch präsent zu Kants Zeiten, das ist die sogenannte Physikotheologie, die zweckmäßigen Verhältnissen in der Natur und in dem Verhältnis von Natur zu den Menschen nachspürt und sie untersucht. Aber ein solches eben physikotheologisches Anliegen drückt gerade nicht Kants Position aus. Es bildet vielmehr den Gegenstand seiner Kritik in der gesamten Kritik der Urteilskraft. Kant verurteilt die physikotheologische Erklärung als unhaltbar, weil sie äußere bzw. relative Zweckmäßigkeitsverhältnisse behaupten, aber sie nicht selbst rechtfertigen können. An einer anderen Stelle in der Kritik der Urteilskraft, Seite 369, spricht er ironisch von einer bewunderungswürdigen Zusammenkunft von Zweckbeziehungen, die sich vorgeblich, nach Meinung der Physikotheologen, alle auf den Menschen richten, um ihm sein Leben zu erleichtern. Er, also Kant, hält solche Vorurteile oder besser gesagt solche Urteile erstmal für willkürlich, weil sie alles mit allem in eine Beziehung setzen können, aber ohne den Grund dafür angeben, diese armseligen Geschöpfe, wie er die Menschen durchaus öfter auch generell nennt, also weil sie keinen Grund dafür annehmen, dass diese armseligen Geschöpfe auch tatsächlich der Zweck der Natur oder der Schöpfung sind, auf die eben alles hinläuft. Die Stelle, auf die ich mich jetzt beziehen möchte, Seite 378, also in der Teleologie. Und da geht es zunächst mal, vielleicht ist Ihnen das bekannt, um den Naturzweck, um den Organismus, um die innere Form in diesem Fall eines bloßen Grashalms, der also als eine unter bestimmten Bedingungen als ein Organ, ein in sich geschlossenes, zweckmäßiges System betrachtet werden kann. Aber davon geht Kant jetzt ab und verlässt also quasi diese Betrachtung der inneren Organisation. Und wenn man das tut und nur auf, so die Stelle, ich lese sie mal vor, nur auf äußere zweckmäßige Beziehungen, wie das Gras dem Vieh, wie dieses dem Menschen als Mittel seiner Existenz nötig sei, Acht hat, na, dann ist man in einer anderen Perspektive und man sieht nicht, warum es denn nötig sei, dass Menschen existieren, wenn man diese Perspektive einnimmt. Welches, wenn man etwa die Neuholländer oder Feuerländer in Gedanken hat, so leicht auch nicht zu beantworten sein möchte. So, also Sie sehen die Zweiteilung des Satzes, sieht man nur auf, so gelangt man zu keinem kategorischen Zwecke, sondern alle diese zweckmäßige Beziehung beruht auf einer immer weiter hinaussetzenden Bedingung, die als unbedingt das Dasein eines Dinges als Endzweck ganz außerhalb der physisch-teleologischen Weltbetrachtung liegt. Alsdann aber ist ein solches Ding auch nicht Naturzweck, denn es ist oder seine ganze Gattung nicht als Naturprodukt anzusehen. Das ist eine relativ komplexe Stelle. Ich fange zunächst mal unter der ersten Perspektive an und frage, ob es sich um eine problematische Stelle handelt. Inhaltlich geht es an dieser Stelle darum, ob und wie das Dasein oder die Existenz von Wesen der Natur mit Gründen als ein unbedingter Zweck der Natur, nicht als Naturzweck, gelten kann. Kant betont an dieser Stelle, dass eine unbedingte Zweckbestimmung nicht im Rahmen von äußeren Zweckverhältnissen, die sich auf mögliche, aber damit immer bedingte Zwecke innerhalb der Natur beziehen, zu gewinnen sei. Also die Stelle, so wie das Gras dem Vieh und wie das Vieh dem Menschen als Mittel seiner Existenz nötig sein könne, das wäre ein Fall relativer Zweckmäßigkeit. Und wenn man diese Form der Zweckmäßigkeit, wie sie paradigmatisch von den Physikotheologen in Anspruch genommen wird und eingesetzt wird, um die Zweckmäßigkeit der Welt zu erweisen, wenn man also dieser Form der Zweckmäßigkeit folgt, dann kommt man immer nur auf relative Zwecke. Und man könnte das, so wie das Gras dem Vieh und wie das Vieh dem Menschen als Mittel seiner Existenz nötig sein könne, auch einfach weiter spinnen sozusagen, so wie das Vieh dem Menschen als Mittel seiner Existenz nötig ist und so weiter und der Mensch dann vielleicht für den Eisbären oder für den Tiger als Mittel seiner Existenz dienen kann. Also darin gibt es unter den Naturwesen, und hier taucht der Mensch als Naturwesen aus, auch keine absolute Zweckbestimmung. Auf der Grundlage dieser äußeren Zweckmäßigkeit gelangt man nicht zu einem inneren Zweck und damit auch nicht zu einer Antwort auf die Frage, ob es Menschen geben müsse. Damit ein Ding der Natur als ein unbedingter und letzter Zweck der Natur gelten müsse oder könne, kann man also nicht physikotheologisch argumentieren, sondern es bedürfte der Angabe und Begründung eines kategorischen Zwecks. Dieser kann, so meint Kant, nur ein alles umfassender Zweck der gesamten Natur sein. Also ein Zweck der Existenz der Natur, heißt es eine Seite weiter. Kurz, ein Endzweck. Entsprechend sei dieser Zweck auch übersinnlich, das heißt nicht in der Natur beobachtbar und kann folglich auch nur im Denken begründet werden. Allein im Rekurs auf diesen Endzweck lasse sich einsehen, warum die Existenz eines bestimmten Naturwesens notwendig sein soll und entsprechend auch, warum es denn notwendig sei, dass Menschen existieren. Auf diese Frage kann, wie Kant bereits in der zweiten Kritik dargelegt hat, nur die praktische Vernunft durch die kategorischen moralischen Gesetze antworten. Im Zusammenhang der Kritik also an der Relativität der äußeren Zweckmäßigkeit fällt nun die herabwürdigende Nebenbemerkung, und ich blende das nochmal kurz ein, damit Sie die Textstelle nochmal vor Augen haben, nämlich, dass man unter dieser Perspektive, und das ist jetzt wichtig, der äußeren Zweckmäßigkeit, nicht einsehe, warum es denn nötig sei, dass Menschen existieren, und da setzt die Klammer hinzu, welches, wenn man etwa die Neuholländer oder Feuerländer in Gedanken hat, so leicht nicht zu beantworten sein möchte. Dieses Beispiel ruft ein in vielen Reiseberichten und in Kants Leserschaft durchaus verbreitetes Vorurteil auf, wonach die genannten Ethnien, die indigene Bevölkerung Australien und zum Feuerlands, als die, ich zitiere aus Dampier, aller elendsten Leute von der ganzen Welt gelten müssen. Sie seien, so das Vorurteil weiter, vorgeblich von dem tummen Vieh wenig unterschieden, ebenfalls Dampier 17,7. Und sie werden in vielen Darstellungen als gänzlich unkultiviert und deshalb auch als nutzlos bezeichnet. Kant gründet seine Herabwürdigung auf die Berichte von Thomas Salmon 1771, vielleicht auch noch auf Dubuffon, selbes Jahr, aber auch Georg Forster, der insgesamt ja durchaus auch zu anerkennenden und ja, von einer gewissen auch Faszination geleiteten Beobachtungen und Darstellungen fähig ist. Auch Georg Forster schreibt über die Einwohner Feuerlands, sie seien dem Tiere näher und mithin unglückseliger als alle anderen Menschen auf der Welt. So viel also zu den Quellen und dem Hintergrund. Mit seiner Nebenbemerkung schließt Kant an dieser Stelle also affirmativ an die abwertenden Darstellungen, Klischees der Reiseberichte an und veranschaulicht seine Kritik der äußeren Zweckmäßigkeit auf Kosten der genannten Ethnien. Sie werden angeführt, weil sie als so unzivilisiert und unkultiviert gelten, dass sie auch unter der Voraussetzung einer äußeren Zweckmäßigkeit noch zu einem vernünftigen Gebrauch der Natur nicht fähig scheinen und man daher sogar ihre Existenz als nicht notwendig, als überflüssig erachtet. Ich wechsle jetzt noch einmal die Perspektive zur Frage, auf welche Weise die Beispiele nun auch für uns über das hinaus, was sie vermitteln sollen, an dieser Stelle noch rassistische Abwertungen ja, einschließen oder auch transportieren. Das Interessante ist, ich habe jetzt nur drei Beispiele genannt, aber es gibt eine ganze Reihe an Beispielen und zwischen den diversen Beispielen, die sich in der Kritik der Urteilskraft finden und die in einem ähnlichen Tenor gehalten sind, kann man sich auch durch die Fragen, in deren Zusammenhang sie auftreten. Und diese Fragen sind teilweise so, dass man unwillkürlich auch einen Bezug ziehen kann. Also diese Stelle hat ihre Parallelstellen, an denen ebenfalls die Frage verhandelt wird, ist es denn notwendig, dass Menschen existieren? Also das ist quasi die Fragestellung, in denen sie auftauchen, bilden in gewisser Hinsicht dann einen, ja man kann sagen, einen Assoziationszusammenhang. Dadurch eröffnet, ja man kann sagen, die Lektüre vielleicht auch ganz hinter unserem Rücken einen Assoziationszusammenhang, in dem die abwertenden Bemerkungen über die Personengruppe der einen Stelle auch auf die Darstellungen an der anderen Stelle zurückwirkt, auch wenn die letztere vielleicht gar nicht in einem abwertenden Zusammenhang steht. Eine solche Assoziation wird auf subtile Weise auch durch den Modus der vorgeblichen Beschreibung befördert. Die meisten dieser Stellen sind generalisierend, der Lappe, der Grönländer, die Neuholländer, die Feuerländer und stellen diese Ethnien mit demselben Vokabular dar wie die Natur, in der sie leben. In der Summe der Beispiele leistet die sprachliche Verbindung mit der Natur ebenso wie die inhaltliche Betonung der Gebundenheit dieser Personengruppe an die Natur, dem Gedanken Vorschub, dass es sich aus einer eurozentristischen Perspektive heraus bei den dargestellten Ethnien eher um Naturwesen und daher um erst, zitiere Kant, angehende Menschen, wie es Kant formuliert, zu handeln scheint. Gerade weil diese Beispiele und Nebenbemerkungen in der auf argumentative Zusammenhänge gerichteten Lektüre gleichsam out of focus gestehen, können sie die Haltung der Überlegenheit, die im Modus dieser vorgeblichen Beschreibung eingeschrieben ist, unbemerkt vermitteln. Es sind also diese auch für heutige Leserinnen oft nicht expliziten Verbindungen, die durch die Texte der Klassiker im kulturellen Gedächtnis gehalten werden. Sie können sich, ja, wenn Sie in der Rezeption jetzt, und so komme ich jetzt auf die Frage, wie umgehen, eben nicht kritisch reflektiert werden, mit heute ebenfalls vorliegenden klischeehaften Vorstellungen verbinden, wie etwa der, dass indigene Völker der Natur näher sind oder Länder des globalen Südens sich erst zu dem bereits etablierten, vorgeblich höheren kulturellen, moralischen und rechtlichen Stand, insbesondere der westlichen Industrieländer, noch zu entwickeln haben. Ja, und schon diese wenigen Beispiele, hoffe ich jedenfalls, machen deutlich, dass die Herabstufung und Herabwürdigung von Menschengruppen und Ländern tatsächlich bis in unsere Gegenwart auch weiterreichen. Ich habe eingangs betont, dass wir uns auch deshalb dazu reflektiert verhalten müssen. Und damit meine ich, dass die kritische Reflexion sowohl die Rezeption klassischer Texte, unsere Philosophie-Geschichtsschreibung, ja, und die gesellschaftliche Vermittlung und Darstellung der Philosophien und der Philosophen auch begleiten sollte. Jetzt steuern wir auf den 300. Geburtstag kannst du. Und da wird es viel Gelegenheit geben, sich zu fragen, wie wir die Veranstaltungen und Diskussionen anlegen. Als ungebrochene Feier des großen Individuums, als eine undifferenzierte Verwerfung seiner Philosophie in Gänze oder ob wir diese Feier zum Anlass für eine kritische Auseinandersetzung mit dem problematischen Erbe nehmen. Die Aufgeregtheit der aktuellen und sich zunehmend polarisierenden Debatte dürfte meines Erachtens allerdings wenig zur Selbstaufklärung beitragen, denn darin kommt es, denke ich, auf Feinheiten an, auf genaue Formulierungen, auf die Art und Weise der Präsentation, der Balance und vielleicht auch auf die Frage, wie wir mit Ambivalenzen oder vielleicht auch dialektischen Verhältnissen umgehen.
Das war die Philosophin Andrea Esser mit ihrem Vortrag Blinde Flecken der Kritik, rassistische Beispiele in Kants Kritik der Urteilskraft. Und wenn ihr noch mehr Kant hören wollt, dann habe ich noch einen zweiten Hörsaal für euch. Wir feiern ja am 22. April Kants 300. Geburtstag und da haben wir einen kleinen Kant-Schwerpunkt im Hörsaal. Also, wenn ihr einfach in eurem Feed ein kleines Stück zurückscrollt, dann findet ihr einen Vortrag der Philosophin Andrea Kern über Kants Erkenntnistheorie. Ich bin Nina Busk-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.